This holiday, deck their countertops with peppermint white chocolate mochas, gingerbread lattes, and pumpkin cream cold brews. Ninja Luxe Cafe is the ultimate gift. It's the number one best-selling espresso machine in the U.S., perfect for the coffee lovers in your life. If they can dream it, they can brew it. No skills needed. Espresso balanced. Drip coffee, rich. Cold brew in a flash. Hands-free, silky microfoam. Dairy or plant-based milks. Bring joy into their holiday and every day after with Ninja Luxe Cafe. Shop now.
Servus miteinander. Topspiel, Folge 22, mehr sind vier und wir sprechen heute natürlich über den Klassiker FC Bayern gegen Borussia Dortmund und dabei sind Torbinho Hoffmann und Plättigol. Jungs, wie geht's euch?
Ja, genesen, ne? War ja mal die Woche lang, ging mir tatsächlich nicht ganz so rund, aber seit gestern wieder im Einsatz und von daher geht's aufwärts und ja, Plätti, wie geht's dir als frisch gebackener Papa?
Fit. Danke der Nachfrage. War ein anstrengender Trip in Belfast, gestern zurückgekommen, aber voller Tatendrang und mit voller Vorfreude jetzt auf die Podcast-Folge und auf den Klassiker. Steht ja einiges an, aufs Transfer-Update dann am Donnerstag wieder um 18 Uhr und ansonsten ist der Vorteil unseres Jobs, dass wir mittlerweile ja auch Schminke im Handgepäck haben. Ergo kann ich die Augenringe wegmachen.
In dem Sinne gehen wir es an. Ich freue mich auf ein paar schöne Themen. Ja, Tom, Plätti und ich waren in Belfast bei der Nationalmannschaft. Was ging so in München ab?
Ja, da habt ihr mehr Qualität, glaube ich, auf dem Rasen gesehen beim Training, als ich an der Sebener Straße, gar nicht despektierlich gemeint. War öffentliches Training am Dienstag und waren natürlich keine Nationalspieler vor Ort. Manuel Neuer, Ulreich, Urbik, die Torhüter haben trainiert und dann hat Kompany natürlich wieder ganz, ganz viele Talente und junge Spieler beim Training mit dabei gehabt. Sascha Boe, Lennart Karl, Wisdom Mike, so das waren jetzt nochmal, ich glaube, die Spieler, die jetzt eben halt auch dann eher ein bisschen bekannter sind und eben auch die Youngster, die dann schon Einsätze oben im Profibereich gehabt haben. Ganz lustig war eigentlich, dass Fonsi Davis und Jamal Musiala dann irgendwann rausgekommen sind. Fonsi trainiert ja schon mit Ito und mit Stani an seinem Comeback. Musiala noch nicht, der ist auf dem alten G-Gerät unterwegs, 80% seines Körpergewichts. Also der ist auch noch gar nicht auf dem Trainingsplatz gelaufen, geschweige denn mit dem Ball am Fuß. Das wird sich noch ein bisschen ziehen. Aber die beiden kamen raus und haben dann tatsächlich am Ende des Trainings nochmal so eine Spielform beziehungsweise Flankentorschuss gecoacht. Fonsi Davis auf der Außenbahn, das war schön anzusehen, hat Lennart Karl, Wisdom Mike so ein bisschen zur Seite genommen, hat den ja die Übung erklärt und ein paar Tipps gegeben, das war tatsächlich interessant zu beobachten und Jamal war mit dem kompletten Trainerstaff in der Mitte gestanden, hat dort auch nochmal gewisse Dinge mit angeregt und eine Übung mit vorgegeben, also das war so ganz, ganz nett anzuschauen und die finale Vorbereitung auf den Klassiker gegen Dortmund beginnt natürlich jetzt heute, sprich morgen, wenn dann auch die ganzen Nationalspieler wieder auf dem Trainingsplatz mit dabei sind und von daher war am Dienstag beim öffentlichen Training nicht ganz so viel zu erhaschen und zu erkennen, aber die Akribie von Kompany, der ja auch Faktor dessen ist, warum die Bayern momentan so stark spielen, war wieder klar zu erkennen und genau.
Die wichtigste Frage vorab war natürlich oder ist natürlich, kann Harry Kane von Beginn an spielen? Das ist jetzt geklärt, er hat auch für England gespielt und auch getroffen beim 5:0-Sieg in Lettland. Plätti, du warst jetzt ja auch bei der Nationalmannschaft mit mir dabei. Da waren schon ein paar Spieler dabei, gerade von den Bayern, die sich auch nochmal für dieses Spiel ordentlich Selbstvertrauen geholt haben, oder?
Ja, aber ich denke, Nico Schlotterbeck wird auch mit viel Selbstbewusstsein anreisen in die Allianz Arena, wird ja gleich noch ein Thema sein. Das Gute ist für die Partie, um es mal total neutral auszudrücken, keiner hat sich verletzt, alle sind einsatzbereit. Bei den Bayern waren ja, glaube ich, insgesamt 12 Nationalspieler unterwegs. Manuel Neuer genoss die Pause in Kroatien, hat er seinen alten Kumpel Ivan Rakitic getroffen mit Ex-Torwarttrainer Toni Tapalovic. Die Verbindung kann vielleicht Torben gleich nochmal ein bisschen besser erklären. Aber die Bayern sind bereit, absolut. Ich glaube nicht an die Doppel-6 Goretzka-Pavlovic im Spiel gegen den BVB. Ich glaube, da werden wir eine andere Doppel-6 sehen, möglicherweise die bestehend aus Kimmich und Pavlovic, was bedeuten würde, Goretzka möglicherweise dann gegen den BVB auf die Bank, wobei mir seine Physis richtig stark gefallen hat gegen echt harte Nordiren. Ansonsten sind die Bayern auf Kurs, strotzen nahezu, wie du gesagt hast, alle Nationalspieler, nicht nur die Deutschen, vor Selbstbewusstsein und dementsprechend gehen die Bayern für mich auch als wirklich klarer Favorit ins Rennen in diesem Klassiker, wenngleich die Dortmunder wirklich eine sehr, sehr überraschend gute, stabile Saison bislang.
Wie siehst du das da mit den Positionen der Bayern?
Ja, also was Plätti auch gesagt hat, ich glaube jetzt auch nicht an die Doppel-6, Goretzka, Pavlovic, Kimmich hat es hinten rechts gut gemacht, aber bei den Bayern spielt er klar im Zentrum. Am Ende hat Serge Gnabry mir besonders gut gefallen, auch gegen Luxemburg macht er das Tor, ist noch an weiteren Toren beteiligt und beispielhaft, dass er da bei einem Ballverlust vorne mit nach hinten sprintet, den Ball abgrätscht. Also Serge Gnabry ist in hervorragender Form und wird auch für die Bayern gerade gegen den BVB wichtig werden mit seiner Abschlussstärke.
Ja, lass uns doch mal vorausblicken auf das anstehende Highlight-Spiel. Seit langem mal wieder Erster gegen Zweiter. Die letzten Jahre war es ja so, dass die Konstellation da ein bisschen anders war. Der Abstand tabellarisch ein bisschen größer. Was erwartet ihr da am Samstag für eine Partie?
Ja, ich glaube, es wird eine offene Partie. Ich glaube schon auch, dass die Dortmunder sich was einfallen lassen werden. Nico Kovac kennt die Bayern aus dem FF und ich finde die Dortmunder wirklich wesentlich stabiler wirkt als in den Vorjahren. Es gab ja viele Remis in den letzten Jahren. Hatte euch ja nochmal die Übersicht reingeschickt. Hatte ein Ergebnis falsch gelesen. Ich dachte, der letzte BVB-Sieg stammte aus dem Jahr 2019, aber der ist ja noch gar nicht so lange her. Im dritten oder viertletzten Spiel hatten die Dortmunder ja gewonnen. In München sogar, oder? Weil ich bin ja im Archiv bin ich ja grottenschlecht. Sowas kann ich mir nicht merken. Aber die Dortmunder haben auf jeden Fall, finde ich, das Potenzial, einen Punkt mitzunehmen, wenngleich ich die Bayern, ich wiederhole mich, total favorisiert sehe. Steht und fällt ein bisschen jetzt mit der Qualität von Gerassi. Der musste ja abreisen, angeschlagen, verletzungsbedingt aus dem Nationalteam oder aus dem Lager der Nationalmannschaft Guineas. Wenn der topfit ist, dann kann er den Bayern wehtun. Wenn Gerassi ausfallen sollte oder nicht bei 100% ist, dann glaube ich, werden die Dortmunder keinen Stich setzen in der Arena.
Der BVB ist für mich eine absolute Wundertüte weiterhin. Plätti hat es gesagt, die haben auch Qualität mit einem Gerassi, aber es ist natürlich schon so, dass sie ja in den letzten Jahren auch immer sehr wechselhaft sich präsentiert haben, auch gerade in der Allianz Arena. Ich finde schon, dass sie unter Nico Kovac eine gewisse Disziplin gefunden haben, dass sie auch endlich ein bisschen besser Fußball arbeiten können. Also da Hut ab auch an Nico Kovac, der dann auch zu Recht jetzt seinen Vertrag dort verlängert hat beim BVB. Aber insgesamt muss ich sagen, sind die Bayern in einem Heimspiel trotz des jüngsten Sieges der Dortmunder in München favorisiert. Und ich rechne, wenn ich jetzt einen Tipp abgeben könnte, mit einem 3-1.
Ja, ich glaube auch, weil die Bayern eben halt, und das ist wichtig für beide Mannschaften natürlich, dass sich erstmal keiner weiter verletzt hat. Und ich hoffe, das bleibt auch so in den kommenden Trainingseinheiten so, dass wirklich beide Mannschaften in Bestform auflaufen können. Jesko von Eichmann, der wäre heute eigentlich als Gast mit dabei gewesen. Seine Tochter ist erkrankt, von daher gute Besserung. Und da kam ja schon der Hinweis aus Dortmund, dass Gerassi auch gestern im Training mit dabei war und dann auch zur Verfügung stehen wird. Aber die Bayern, die ja laufen momentan mit so einem Selbstverständnis, mit so einer Selbstsicherheit auf, mit so einem klaren Plan im Spiel vorgegeben von Kompany, der es geschafft hat, tatsächlich diese Mannschaft so zu ein und so viel Selbstvertrauen einzubläuen, dass mir so ein bisschen die Fantasie fehlt. Natürlich hat Dortmund Mittel und Wege, gerade im Umschaltspiel, schnelle Spieler, Bayer, Adeyemi, Gerassi, die haben natürlich alle entsprechend Speed. Aber die Bayern haben es eben halt auch jetzt über Wochen geschafft, diese Konteranfälligkeit, dieses defensive Umschalten ja noch mehr zu perfektionieren. Und deswegen glaube ich, dass die momentane Verfassung, gerade auch der Fab Four da vorne mit Kane, mit Odyssee, Diaz, Gnabry, dass die halt immer in der Lage sein werden, ein, zwei Tore zu schießen und dass dann eben mit Blick auf den Sieg der Dortmunder dann vielleicht drei Tore oder so fallen müssen auf Seiten der Dortmunder. Ja, wird das schon, glaube ich, ein sehr, sehr schweres Unterfangen. Aber wie gesagt, ich will jetzt kein Phrasenschwein bedienen, aber warum soll nicht auch so eine Serie der Bayern auch irgendwann mal zu Ende gehen und reißen? Dortmund hat Mittel und Wege sicherlich, aber das Gesamtkonstrukt, da bin ich komplett, glaube ich, bei euch, spricht für einen Bayern-Sieg.
Ja, und machen wir natürlich nochmal schnell Werbung. Das Topspiel Bayern-Dortmund dann live bei Sky bei uns dann am Samstag, Anpfiff 18:30. Wir haben ja morgen noch ein paar schöne Termine. Nee, am Freitag. Heute haben wir ja erst Mittwoch. Torben, da vielleicht kannst du auch noch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Wie laufen aktuell Pressekonferenzen bei uns ab? Ich habe ja am Freitag noch einen Termin mit Lothar Matthäus in der Innenstadt im Hotel vier Jahreszeiten, wer da nochmal ein Foto knipsen will mit Lodder. Vielleicht sieht man ihn dort, da sprechen wir ja nochmal ausgiebig über den Klassiker. Da kommen ja auch ein paar andere Medienvertreter. Wir haben da nochmal einen Exklusivslot mit ihm. Machen wir ja oft vor den Topspielen. Also es wird dann rund um dieses Topspiel auch mit exklusiven Tönen, wird es euch ja nichts mangeln auf allen Sky-Kanälen. Aber wir haben dann am Freitag wahrscheinlich auch einen der Großen dann auch nochmal im Exklusivgespräch. Eberl, Freund oder Kompanie, kannst du da schon was verraten, Torben? Du wirst dann an der Siebener sein?
Ja, Spieltags-PK am Freitag, wahrscheinlich wieder um 10 Uhr, Kompanie spricht und dann die Frage, ob Christoph Freund oder Max Eberl eben auch mit auf der Pressekonferenz dabei sind. Und danach haben wir dann immer noch die Möglichkeit, einen Slot, entsprechend 1:1 Interviews dann eben entweder mit dem Trainer, mit Eberl oder Freund umzusetzen. Die genaue Besetzung, die kommt dann erst am Donnerstag, wo wir dann auch wissen, wer uns dann noch zur Verfügung gestellt wird. Und ja, das sind natürlich dann auch immer ganz angenehme Gespräche, da nochmal ein bisschen in die Tiefe, ins Detail zu gehen, gerade vom Klassiker. Gibt es ja die eine oder andere Frage mehr und ja, das ist in dieser Saison das Angenehme, dass wir dann eben, je nachdem wer von uns an der Sebener die Besetzung macht, dann eben noch die Exklusivinterviews zu führen und da wird sicherlich auch die ein oder andere Frage, ich glaube, da kommen wir schon mal zum ganz entscheidenden und wichtigen Thema, Upamecano, Vertragsverlängerung, ja, nein, Alternative, hochinteressanter junger Nationalspieler, Nico Schlotterbeck, der ja schon auch bei der Nationalmannschaft mit Jonathan Tah sich sehr gut ergänzt hinten in der Innenverteidigung. Die Bayern waren ja schon mal an ihm interessiert und ich finde für mich eine richtig heiße Aktie, weil ich seine Spieleröffnung liebe, Linksfuß, junger deutscher Nationalspieler. Wie denkt ihr über diese Personalie? Wird das mit Upa durchgehen am Ende? Wird es dann doch zu teuer? Ist Nico Schlotterbeck eine gute und richtige Alternative?
Aktuell muss man konstatieren, zum aktuellen Zeitpunkt, wir befinden uns ja jetzt Mitte des Oktobers, ist ein ablösefreier Abgang von Upamecano wahrscheinlicher als die Vertragsverlängerung. Wir sind noch auch heute in ein paar neuen Gesprächen, müssen jetzt noch genau abklären, was können wir nutzen, was müssen wir noch ein Stück weit zurückhalten. Fakt ist, es gibt zwei, drei ganz wichtige Elemente in dem Poker mit Upamecano und da kommt man nicht auf einen Nenner. Es geht gar nicht um die Laufzeit, ob das jetzt 4 oder 5 Jahre sind, gehopst wie gesprungen. Aber man hat sich noch nicht einigen können in puncto Gehalt, in puncto Signing-Fee und in puncto weiterer Ausstiegsmöglichkeiten. Das sind ja probate Mittel, die Spieler heute in ihren Verträgen verankert haben möchten, dass sie auch zum gewissen Zeitpunkt dann auch mal rauskommen, wie das Ganze aussieht. Muss man abwarten, ob die Bayern das vergeben, muss man abwarten. Ich sehe diese Vertragsverlängerung von Upamecano zum jetzigen Stand noch nicht. Max Eberl gibt Vollgas, aber das ist eben der Grund, warum die Bayern auf dem Transfermarkt verschiedene Optionen ausloten, abklopfen, nach Verfügbarkeiten fragen. Eberl und Freund sind auf dem Markt bereits aktiv und Nico Schlotterbeck ist einer der Kandidaten, über die man sich informiert hat. Das müssen sie machen. Den verfolgen sie schon seit Jahren. Nicht zu vergessen, etwas konkreter sind sie im Gespräch mit Mark Gehi, Crystal Palace, Kapitän, Engländer. Der kommt ablösefrei auf den Markt, aber wir wissen alle, wie schwer es ist, aus der Premier League Spieler zu bekommen. Gerade die Bayern, jetzt mal losgelöst von Ulisse und Harry Kane. Ich finde, Schlotterbeck ist eine spannende Alternative für die Bayern, aber steht und fällt damit, ob er seinen Vertrag bei Dortmund verlängert oder nicht. Vertrag läuft 2027 aus und Dortmund tut alles wiederum, um ihn zu verlängern. Aber Dementi Carry war das nicht, was Schlotterbeck in Belfast auf der Pressekonferenz von sich gegeben hat. Wie hast du die Mimik, Gestik, die Antwort von Schlotterbeck interpretiert?
Ja, vielsagend. Kein Dementi, du sagst es schon, er hätte es ja auch zumachen können. Er hätte ja sagen können, Bayern ist für mich kein Thema, ich bin Dortmunder, das ist mein Verein und entweder bleibe ich hier oder ich wechsle ins Ausland. Aber Bayern, das war ja damals auch mit Pratzo und Marco Neppe schon ein Thema, die haben sich um Schlotterbeck sehr bemüht und am Ende ist dann halt für Schlotterbeck der Wechsel zu Dortmund der logischere Schritt gewesen in seiner Karriere. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, er beobachtet das ja auch ganz genau, wie das jetzt weitergeht beim BVB, in welche Richtung entwickeln sie sich, sind sie wirklich ein Team, das auch wieder um Titel mitspielen kann, das wird er sich jetzt überlegen und dann ist natürlich der nächste naheliegende Schritt entweder der nächste naheliegende Schritt in der Bundesliga oder du gehst dann eben nochmal ins Ausland. Ich kann ihn mir gut in der Premier League vorstellen. Es gab ja auch Interesse von Newcastle. Das ist wahrscheinlich ein Schritt zu klein für ihn. Der wäre dann wahrscheinlich schon eher die Kategorie Arsenal, Manchester United, Manchester City, weil ich finde auch, das habt ihr auch angesprochen, er hat sich überragend entwickelt. Gerade jetzt gegen Nordirland auch die Bälle, die er gespielt hat, diagonal, wirklich immer punktgenau auf den Fuß, hat mich so ein bisschen an Holger Badstube erinnert und würde dem Bayern-Spiel auf jeden Fall gut tun, sollte Upamecano gehen. Für mich Upamecano aber Stand heute nochmal einen Schritt weiter als Schlotterbeck und die Bayern tun gut daran, alles zu unternehmen, Upamecano zu verlängern.
Was ich so interessant finde, du hast das ja angesprochen, es ist halt ein Linksfuß. Es ist ein LIV mit klassischem Linksfuß, auch im Spielaufbau. Und den haben die Bayern ja wirklich lange nicht gehabt. Ich erinnere mich zurück, es müsste Alaba gewesen sein, der bei den Bayern der letzte Linksfuß-Innenverteidiger war, oder?
Also das ja, ist Lucas Hernandez hat ja auch noch da ab und zu gespielt, aber ja.
Gut, ja. Der war öfter mehr in der Gefahr für sich und andere als wir oder für das Bayern-Spiel, aber ich habe den jetzt nie als klassischen Innenverteidiger gesehen. Aber das, finde ich, macht Schlotterbeck so sau interessant, dass er diesen linken Fuß hat. Der hat Diagonalbälle gespielt, jetzt auch in Belfast unter Druck und hat eine Mentalität und hat eben auch geschwärmt vom Zusammenspiel mit Tah und die beiden funktionieren.
Ja, das ein wichtiger Aspekt, Plätti, genau. Den wollte ich nämlich aufbringen mit einem Art Linksfuß und geht ja nicht nur um diese Diagonalbälle, die er spielt. Ich finde, er hat schon eine gute, ja, Aura auch, ne? Also, und dann dieses Zusammenspiel Nationalmannschaft finde ich auch hochgradig interessant, wenn du dann auch so einen Nationalmannschafts-Innenverteidiger-Block möglicherweise bei den Bayern auch aufbauen kannst und seine Spieleröffnung auch vertikal nach vorne, also da auch immer in die Halbräume oder vorne auch die Stürmer anspielen zu können über 20, 30 Meter mit einer richtigen, schönen, gesunden Schärfe drinne, finde ich interessant. Und wir wissen ja auch, dass die Bayern insgesamt auf der Innenverteidigerposition was machen müssen. Also Upa ist derjenige, den ich sehe, ich auch momentan komplett on top. Der hat ja unter Kompany nochmal die entsprechende Reife und Sicherheit bekommen. Der frisst alles auf, was ihn da sich in den Weg reinstellt. Aber sollte es da eben nicht zukommen, wir wissen nicht, was mit Ito ist und dass seinen drei Mittelfußbrüchen klar, kann auch IV spielen, den haben sie damals geholt mit einer gewissen Perspektive, aber das ist ja auch eine völlige Unbekannte. Also kommt er nochmal mental so zurück, ist es so verheilt, kann er ja auch wieder zur alten Stärke zurückfinden. Das sind ja alles noch Dinge. Min Jae Kim, das ist ja auch so ein Lotteriespiel, mal spielt er überragend und ja, jetzt eigentlich seit einem halben Jahr unter ferner Liefen mit ganz vielen Klöpsen drin. Deswegen ist das natürlich eine Position, wo die Bayern definitiv was machen müssen und ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wäre fahrlässig, Sportskamerad Schlotterbeck da nicht auf dem Radar zu haben. Also ohne, dass jetzt natürlich auch die BVB oder Bayern-Fans, dass wir da bewusst ein Fass aufmachen. Ich meine, die Personalie liegt auf der Straße, beziehungsweise wird ja auch schon überall entsprechend behandelt. Und von daher ist es legitim und Schlotti wird das auch entsprechend nicht in irgendeiner Art und Weise beeinflussen am Spiel am Samstag in der Allianz Arena.
Wir dürfen nicht vergessen, es wird ja bestimmt wieder ein, zwei Schlaue geben. Ja, wir wissen, Ito hat auch einen linken Fuß, aber der, ich glaube, der hat gerade andere Sorgen, als sich jetzt mit Upamecano da um den Platz neben Tah zu kümmern.
Absolut.
Ich wünsche mir, dass er fit wird. Bayern holt ihn ja eigentlich auch als Linksverteidiger Backup, aber wohlwissend, der kann auch den LIV geben. Aber ich glaube da eher nicht an ein zeitnahes Ito-Comeback. Aber bei Schlotterbeck, ich glaube schon, dass er sich auch Zeit lassen wird, weil wir sind im WM-Jahr, er geht in eine Vertragskonstellation. Er hat ja noch bis zum 30.06.2027 beim BVB und es wäre, glaube ich, fahrlässig, sich vor der WM schon für die Bayern oder für einen anderen Verein zu entscheiden und gleichermaßen auch schon seinen BVB-Vertrag zu verlängern. Also wenn er den verlängern sollte, dann ist es ein klares Commitment für den BVB. Dann können sie sehr, sehr stolz sein. Sie werden alles versuchen, um ihn zu verlängern. Aber ich glaube nicht, dass ein Spieler seiner Klasse vor der Weltmeisterschaft, wo er die Möglichkeit hat, regelmäßig zu spielen, schon eine Zukunftsentscheidung trifft. Und dann, wenn er sie treffen sollte gegen den BVB, sprich nicht zu verlängern, dann bin ich wirklich gespannt, was der BVB realistisch fordern könnte im nächsten Sommer bei einem Jahr Restlaufzeit. Aber nicht nur die Bayern suchen. Liverpool sucht einen Innenverteidiger. Die suchen vielleicht sogar zwei, ganz zu schweigen von Real Madrid. Die suchen auch ein bis zwei Kandidaten. Also der IV-Markt im nächsten Sommer wird ein sehr, sehr spannender. Kerry, entschuldige die Quizfrage. Ich bin sehr gespannt.
Welcher Dortmunder Spieler ist zuletzt zum FC Bayern gewechselt und zu welchem Preis?
Okay.
Mario Götze.
Total einfach. Götze, wow. Das ist schon lange viele her. Jahre her. Lange her. Das ist falsch. Es ist total einfach. Das ist falsch. Total.
Das ist ja. Ja, Guerrero.
Ja.
Rafa.
Ja, Rafa Guerrero.
Ist er.
Zu welchem Preis?
Da ist er.
Hat er gekostet?
Ablösefrei, oder?
Ja.
Die nächste Fangfrage. Ablösefrei, wenn sie ihren Handgeld bekommen haben, aber ja, der hat man gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber das ist der letzte Dortmunder Spieler, der zu den Bayern gewechselt ist.
Ich würde übrigens mit Guerrero verlängern.
Sinne?
Ich bin Guerrero-Kader-Fan. Ja? Ist ein Spieler ist unsexy zu besprechen.
Bist du aber wahnsinnig?
Warum?
Na, also um Gottes Willen. Aber das ist schön, da haben wir ja mal schön zwei konträre Meinungen. Aber gern mal dein Argument, bin ich gespannt.
Also, was hat er jetzt auf der Uhr? Er ist 32. Er ist, wenn er fit ist, ein sehr polyvalenter Spieler, der alles spielen kann. Der kann LV spielen, der kann auf der 6 spielen, der kann auf der 10 spielen. Ich finde, das ist ein sehr loyaler Spieler, der den Kader in der Breite besser macht. Ich glaube, das ist ein Spieler, der sehr anerkannt ist, weil er ein guter Charakter auch ist. Natürlich wird er jetzt keinen 3-Jahres-Vertrag bekommen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man intern eruiert, bespricht, ihn vielleicht mal mindestens um ein Jahr zu verlängern. Ich glaube nicht, dass er im Winter wechselt. Da gibt's Gründe. Die Gründe werden wir dann, weil wir brauchen noch ein bisschen Futter fürs Transfer-Update morgen Abend, werden wir morgen Abend darlegen. Ich glaube, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen, aber ich glaube definitiv nicht an einen Winterabgang. Also ich finde Guerrero im Kader wirklich einen sehr, sehr ordentlichen Spieler für den FC Bayern.
Ich stimme Platida tatsächlich zu. Ich stimme dir zu, ja. Der tut keinem weh. Und jetzt hast du halt keinen Asnou mehr für die Position. Mir fehlt so ein bisschen der Linksverteidiger-Backup. Wir wissen nicht, was mit Ito ist. Ja, genau. Asnou wäre eine Option gewesen, den als Backup zumindest aufzustellen, auch wenn er jetzt bei Everton auch nicht spielt. Aber du hast halt mit Guerrero jemanden, der, Platti sagt, auch die Erfahrung mitbringt.
Gut, dann sage ich, macht meines Erachtens keinen Sinn. Also ich würde einen Rafael Guerrero nicht verlängern. Zum einen, weil du als Backup auf der linken Seite mit Fonsi wird bald wieder zurückkommen. Stani ist bald wieder komplett zurück. Du hast Alternativen auf der Position. Wir schreien immer alle, das Umfeld, die Fans, junge Spieler aus dem Campus in die Profimannschaft zu integrieren. Und da jetzt einfach ein Rafael Guerrero noch, der jetzt auch kein Abeldon Ei verdient, sicherlich nicht die Gehaltskosten so extrem belastet, dass das da extrem ins Gewicht fällt, aber dann lieber einen jungen Spieler die Möglichkeit zu geben, eben halt auch entweder links in der Kette oder es gibt auch Talente, die sehr flexibel, variabel einsetzbar sind auf ganz, ganz vielen Positionen. Und deswegen ist Rafael Guerrero unabhängig davon, dass er ein feiner Kerl ist und ein guter Fußballer, aber für mich nicht mehr derjenige, der einen Kaderplatz beim FC Bayern München blockieren sollte und unbedingt verlängert werden muss, weil alle Positionen, die er spielen kann, sei es zentrale Mittelfeld oder offensive Mittelfeld, ist sehr gut besetzt. Musiala wird zurückkommen, Gnabry spielt den Part, Jackson kann das spielen, Kane kann das zurückliegend spielen. Linke Seite offensiv ist besetzt, linke Seite defensiv ist dann auch entsprechend qualitativ ordentlich und in der Breite gut besetzt. Deswegen würde ich sagen, danke für deine Zeit. Bye.
Übrigens,
akzeptiere ich.
Aber,
harte Worte. Das klang gerade so, als würdest du von Buna Sarr sprechen. Und da hat er Guerrero schon noch eine gewisse Qualität, finde ich. Also
nee, da legst du mir was im Mund rein. Also da will ich ja überhaupt keinen Vergleich.
Hat er keinen Platz blockiert. Ja, also so ist ja nicht. Der hat ja schon seine Minuten bekommen. Aber es ist ja schön, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Plätti, was wolltest du sagen?
Man könnte über eine Rückholaktion von Buna Sarr nachdenken. Der ist ja vereinslos.
Der ist vereinslos.
Mein Final Call dazu, ich möchte es so formulieren. Hast du die Möglichkeit, einen talentierten Backup zu bekommen, jung, für Davis, dann würde ich Guerrero möglicherweise auch ziehen lassen. Bekämpfst du ihn nicht, weil der Markt es nicht hergibt und die Bayern suchen auch auf dem Außenverteidigermarkt, dann ist eine Guerrero-Verlängerung für mich eine Option um ein Jahr. Es gibt einen Spieler, den finde ich bombastisch. Das wird für mich der zukünftige Linksverteidiger der Bundesliga werden, das ist für mich Nene Brown. Nicht, weil er jetzt bei der Nationalmannschaft dabei war. Ich begleite den jetzt auch schon seit wirklich ein paar Monaten, seit 2, 3, 4 Jahren. Ich habe ihn sehr, sehr viel bei Nürnberg gesehen. Was der für eine Entwicklung nimmt bei Eintracht Frankfurt, der fliegt mir so unterm Radar. Der nimmt physisch zu. Der kann mittlerweile richtig gut verteidigen. Der marschiert die linke Seite hoch und runter. Das ist ein ganz, ganz klassischer Linksverteidiger. Der sehr, sehr, sehr viel noch für Furore sorgen wird, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben das ja am Montag im Transfer-Update besprochen. Das ist natürlich ein Spieler, den holt dann Eintracht Frankfurt. Die sehen in ihm eine Vision, wobei ich mich frage, Mensch, Nürnberg, vor den Toren Münchens, du musst auch mal auf die Idee kommen, so eine Vision zu haben, so einen vielleicht mal früher zu ziehen. Hol ihn doch, verleih ihn weiter, bau dir eine Load-Army auf, wie es vielleicht Chelsea macht und schau, wie er sich entwickelt. Und jetzt hast du schon wieder fast gar keinen Zugriff auf den, weil, das haben wir ja berichtet, die Frankfurter bis zu 60 Millionen Euro für ihn haben wollen, werden die Bayern natürlich nicht bezahlen. Aber Nene Brown mit dem Profil, mit der Stärke, mit der Entwicklungsfähigkeit, das wäre für mich einer, den fände ich super spannend als Challenger, als Backup für Alphonso Davies, aufgrund des Preises aktuell aber nicht möglich, hat auch keine Ausstiegsklausel, aber ich sehe ansonsten aktuell wenig Linksverteidiger-Backups, die für die Bayern interessant sein könnten.
Stimme ich dir zu. Er ist echt gut. Also Brown hat sich in Nürnberg schon gut entwickelt, aber jetzt vor allem natürlich in Frankfurt nochmal unter Dino Topmöller den nächsten Schritt gemacht. Sehe ihn auch für die Linksverteidigerposition der Nationalmannschaft schon für die WM möglicherweise als Option. Kommt halt immer drauf an, was du spielen willst. David Raum hat sich jetzt sehr viel Kredit auch beim Bundestrainer erspielt durch diese beiden Spiele. Ist auch Mentalitätsspieler, Aggressive Leader, so hat ihn Nagelsmann genannt. Aber Nathaniel Brown ist da für mich auf jeden Fall die logischere Backup-Variante als beispielsweise an Maxi Mittelstädt, ohne jetzt dem Maxi Mittelstädt nahe treten zu wollen.
David Raum kommt natürlich auch auf den Markt. Leipzig will verlängern, spielt sich auch gerade ein Schaufenster. Ein ganz anderer David Raum übrigens als noch vor 1, 2, 3 Jahren. Aber wir driften ab. Wir stehen vor einem Klassiker, sprechen jetzt über David Raum als Alphonso Davies Alternative. Also warten wir mal ab. Die Bayern sind jedenfalls jetzt schon unterwegs auf dem Transfermarkt. Sie beschäftigen sich mit Optionen. Nico Schlotterbeck ist eine davon. Und wenn Schlotterbeck signalisiert, dass er beim BVB nicht verlängert, dann bin ich mir ganz, ganz sicher, werden die Bayern versuchen zuzupacken, ihn davon zu überzeugen. Aber wie immer gilt, die Konkurrenz auf dem europäischen Markt, auch mittlerweile für Schlotterbeck, die ist immens. Also das wird definitiv nicht einfach werden. Aber deswegen, wir haben ja immer die Sätze von Schlotterbeck über Jonathan Tah im Blick, der übrigens für mich weiterhin echt ein Garant ist, der auch eine tragende Rolle, glaube ich, spielen wird, jetzt auch wieder im Klassiker Jonathan Tah, weil er in der Lage ist, mittlerweile auch ein Guirassy auszuschalten. Also der hat mir in Belfast auch wieder sehr, sehr stark gefallen.
Jetzt haben wir über Schlotterbeck gesprochen, wir haben über den Klassiker an sich gesprochen. Wer von dieser Dortmunder Mannschaft, neben jetzt mal Schlotterbeck, Guirassy, ist für euch ein potenzieller Bayern-Spieler oder ein Spieler, auf den die Bayern auch schauen sollten? Oder seht ihr da keinen in dieser Mannschaft? Ist diese Mannschaft vielleicht in dem Sinne auch nicht interessant genug für einen Max Eberl? Weil es ist natürlich schwierig, Spieler aus der Premier League, Plätti hat das auch gesagt, dann auch wirklich zu bekommen.
Ich würde es jetzt gar nicht so, was Transfers angeht, beachten, sondern tatsächlich mit Blick auf das Spiel am Samstag würde ich Sportskamerad Adeyemi so ein bisschen herausheben. Ich meine, wir haben vor Wochen, habe ich mal über ihn gesprochen, bei der Watch Party Champions League, dass er aus seinem Potenzial halt meines Erachtens viel zu wenig macht, weil er sehr lethargisch immer in die Defensive umschaltet. Das sieht immer sehr angestrengt aus, als ob er keine Lust hat oder keine Kondition, nach hinten arbeiten zu wollen. Ich muss sagen, dass er jetzt unter Nico auch einen extremen Schritt gemacht hat, der ihn auch so ein bisschen Feuer unterm Hintern macht und ihm auch genau eingetrichtert und eingebläut hat, wie er zu spielen hat unter Nikos Riege. Und er hat in der Saison, muss ich sagen, mich auch in den vielen Spielen dann auch begeistert mit seinem Speed, mit seinem Antritt, mit seiner Explosivität, mit seinen Abschlüssen. Das ist sicherlich ein Spieler mit Blick auf Samstag, ohne den jetzt bei den Bayern, wie gesagt, was Transfers angeht, zu sehen in Zukunft, sondern einfach nur mit Blick auf das Spiel, auf den Klassiker, dass er da tatsächlich diese Möglichkeiten hat, diese Geschwindigkeit im Umschaltspiel, da den Bayern auch wehtun zu können. Bin da schon mal sehr gespannt, je nachdem, ob Conny auf welcher Seite er verteidigt, wie Conny sich da reinfrisst oder ihn auffrisst oder sich reinbeißt in die Wade. Das wird sicherlich ein schönes schönes Duell geben. Aber Adeyemi ist zweifelsohne für mich ein Spieler, der den Bayern am Samstag Probleme bereiten kann, wenn er die Räume bekommt, wenn er tief geschickt werden kann. Wir wissen um das Spiel der Bayern, dieses sehr hohe Anlaufen, Pressing, Gegenpressing, hohe Verteidigungslinie, das birgt natürlich Gefahren. Und da bin ich gespannt, wie Adeyemi seine momentane Verfassung da auf dem Rasen bekommt, auch wenn er natürlich kläglich das 1-1 gegen Nordirland an der 47., 48. Minute vergeben hat. Aber die Möglichkeiten von Adeyemi, die machen schon Spaß zuzuschauen. Und das wird für mich neben Gira dass sie dann schon ein Spieler, den die Bayern extrem im Auge haben müssen.
Rechte Seite, ne? Muss man jetzt mal abwarten, wie sich Lennart Karl, finde ich, auch entwickelt. Adeyemi hat natürlich auch einen Vertragspoker mit dem BVB. Neuer Berater, Jorge Mendes. Spricht ja dann auch immer erstmal dafür, ganz teuer zu verlängern oder schnellstmöglich zu wechseln, damit Berater Geld kassieren. Ich finde, Svensson ist ein spannende Personal beim BVB. Einer, der sich unglaublich gut entwickelt, eine Entdeckung von Sven Mislintat hat, transferiert worden dann von Team Kehl. Kommt er da über die rechte Außenverteidigerposition? Ein spannender Mann. Das sind so Profile, wo die Bayern, finde ich, auf dem Transfermarkt noch zulegen können, einen Namen, den du erstmal überhaupt nicht auf dem Schirm hast, der ein bisschen Anlaufzeit braucht, der dann aber voll da ist, der fängt jetzt auch an zu treffen, weil er immer offensiver wird. Der Svensson, das ist ein ganz, ganz interessanter Mann. King Leimer gerade hinten rechts gesetzt, aber haben wir ja auch schon diskutiert hier im Podcast. Leimer ist natürlich immer noch kein gelernter Rechtsverteidiger, auch wenn er gerade einen großen Hype erfährt, weil er natürlich fehlerfrei spielt, weil er immer fit ist, weil er ein Dauerbrenner ist. Aber ich sehe da hinter Leimer auch keinen Stanisic mehr auf der RV-Position, der ist ja eh verletzt. Svensson ist ein spannender Mann.
Anselmino aus meiner Sicht auch, haben sie einen guten Spieler dazugeholt, der zwar nur für ein Jahr da ist, aber sehr spannender Innenverteidiger, bei Boca Juniors ausgebildet, dann eben zu Chelsea und jetzt auf Leihe beim BVB. Also sie machen auf dem Transfermarkt weiterhin auch kreative Sachen. Joe Bellingham, der Transfer, der ist noch nicht so richtig greifbar für mich. Da laufen sie ja auch Gefahr, das heißt einen Flop geholt zu haben, aber für den Preis jemanden geholt zu haben, der vielleicht nicht so die Qualität dann mitbringt, wie jetzt beispielsweise dann auch sein Bruder, ist ja aktuell eben noch nicht gesetzt. Sie werden im Mittelfeld wahrscheinlich mit Marcel Sabitzer auf der Doppelsechs spielen und daneben dann Felix Metscher. Das war zuletzt zumindest der Fall. Das haben die beiden auch gut gemacht. Pascal Groß aktuell spielt er keine Rolle unter Niko Kovac, keine große oder wichtige. Deswegen war er jetzt auch nicht bei der Nationalmannschaft dabei. Ich gehe trotzdem davon aus, weil wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, dass gerade im Mittelfeld bei den Bayern dann auch die Hoheit wieder da sein wird mit einem Kimmich, mit einem auch Pavlovic. Das hat mir gut gefallen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war jetzt ja bei der U21 hier auch in Belfast. Tom Bischoff hat das hervorragend gemacht, als Ballverteiler, als jemand, der auch die Bälle gefordert hat, der auch vorangegangen ist. Wir haben ja 2-1 dann noch spät gegen die nordirische U21 gewonnen. Also auch der drängt sich weiter auf. Und in dem Zusammenhang, Plätti, können wir vielleicht dann nochmal die Personalie Joao Palhinha besprechen. Da hattet ihr auch im Transfer-Update ja ein Update zu, beziehungsweise du kannst du da nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Ja, können wir schnell machen. Ich glaube, er hat keine Bayern-Zukunft, auch nicht unter Vincent Kompany. Bayern plant im Zentrum ganz anders und Palhinha zockt jetzt drauf, dass er mit seinen Leistungen die Spurs davon überzeugt, dass die 25 bis 30 Millionen Restkaufoption gezogen wird. Spricht derzeit sehr, sehr viel dafür. Palhinha hat die ersten Tendenzen bekommen, auch aus dem Club, also von den Spurs. Er spielt ja regelmäßig, zuletzt viermal in Folge 90 Minuten in der Premier League, hat schon zweimal getroffen in der Premier League. Der lacht wieder, der ist happy. Hören wir auch volle Kanne aus seinem Umfeld. Joao selbst möchte bleiben, tut alles dafür, das wissen auch die Bayern, aber es gibt jetzt da keine konkreten Verhandlungen zwischen den Clubs. Und du hast ihn angesprochen, Tom Bischoff, ein Mann der Zukunft, der Verantwortung übernimmt, ist ja auch Kapitän jetzt gewesen bei der U21. Ich könnte aber aus dem Nähkästchen plaudern. Du hast gestern eine WhatsApp-Nachricht geschickt an Berger und an mich, an den Kollegen Patrick Berger, und hast gefragt, warum wird eigentlich der El Mala so gehypt? Der hat mir gar nicht gefallen. Einer, den die Bayern ja im Blick haben für die linke Außenbahn, noch kein Target für den Winter Ruhe bewahren. Aber sie haben sich mit ihm beschäftigt, sie haben alles abgeklopft. Abwarten. Das ist ein junges Profil. Aber warum hat er dir nicht gefallen? Übrigens, wir müssen gleich noch ganz kurz über Manuel Neuer sprechen zum Ende. Der Antwort sind wir noch schuldig vom Start.
Machen wir. Aber zu El Mala, ja, ich fand ihn nicht besonders im 1 gegen 1. Er hat sich sehr schwer getan gegen den nordirischen Außenverteidiger. Kaum 1 gegen 1 Duelle gewonnen. Wir haben dann auch mit Toni Di Salvo drüber gesprochen nach dem Spiel, dem U21-Trainer, der hat gesagt, dass der Platz relativ klein war und dass es dann schwierig war, auch diese 1 gegen 1 Duelle für die Flügelspieler zu suchen. Genau so muss man aber auch dazu sagen, hat mir dann der Mert Köhme, als er reinkam, auf der Seite dann ein bisschen besser gefallen. Also ja, El Mala muss ich noch entwickeln, da sind wir ja bei dem Thema generell Hype um junge Spieler. Das hat auch Julian Nagelsmann nach dem Spiel in Belfast gesagt, das geht ihm manchmal zu schnell, dass jetzt eben El Mala dann schon zur A-Nationalmannschaft gesungen würde, dass Leute versuchen, den dahin zu singen. Es ist halt einfach noch ein bisschen zu früh. Toller Spieler. Aber wir wissen ja auch, wie es beim Paul Wanner zum Beispiel gelaufen ist, der jetzt gegen Nordirland nicht mal eingewechselt wurde für die U21. Also klar, die haben das System umgestellt, die haben ohne Zehner gespielt, die haben mit einer Doppelspitze gespielt, Nelson Viper vorne drin und Nicolo Trisoldi. Aber Paul Wanner nicht einzuwechseln oder nicht zu brauchen, wenn du 0-1 zurücklegst, das sagt schon viel aus aktuell auch über die Situation von Paul Wanner, der in Eindhoven ja einen ganz schwierigen Start hinter sich hat, war natürlich auch verletzt, kam in der Verletzung aus München dahin, aber hat sich jetzt kaum reingespielt und auch kaum Spielzeit bisher unter Peter Bosch da bekommen. Werden wir auf jeden Fall weiter beobachten.
Das werden wir machen. Lass uns doch kurz über Manuel Neuer sprechen, war das Thema dieser Woche. Torben, wie hast du ihn an der Sebener erlebt, Kurztrip Kroatien, während die anderen um die WM-Qualifikation zocken. Das hat es ja lange nicht gegeben, aber Neuer strahlt. Neuer war auch bereits gestern wieder im Training. Wie nutzt er dann so eine Länderspielpause mittlerweile?
Ja, ist ja Usus, dass Kompany den Spielern, die wenigen, die dann noch an der Sebener Straße sind, ein paar Tage freigibt. Auch Sven Ulreich mit dabei, Rafa Guerrero, Boe, die haben ein paar Tage frei bekommen. Und Manu nutzt diese Zeit natürlich auch, Freizeit zu gestalten, Familie zu genießen und natürlich mit seinem Buddy Toni Tapalovic Zeit zu verbringen, die natürlich so eine lange gemeinsame Zeit hatten, weil Schalke bei den Bayern und natürlich eine tiefe Freundschaft verbindet, auch mit Michael Rechner ein hervorragendes Verhältnis hat Manu. Also diesen Wechsel war ja nicht komplett geräuschlos damals, aber das ist hervorragend, wie die alle zusammenarbeiten, auch mit Michael Rechner. Und was das Bewundernswerte ist an Manu, ich meine, der ist nicht umsonst da, wo er steht, und eben auch die Leistung über so ein langes Level zu halten, das hat man auch gestern im Training wieder gesehen, mit welcher Akribie, mit welcher Explosivität, mit welcher Gier er da tatsächlich auch im Training jeden einzelnen Ball, wenn Rechner den da aus ein paar Metern in die Giebel feuert, wie Manu die da entsprechend auch rausfischt. Klar, die anderen eifern ihm nach und haben da ein entsprechendes Vorbild, aber das ist wirklich herausragend schön zu sehen, wie er auch in den Trainings spielen dann bei 1 gegen 1 Situationen die Bälle ganz einfach fischt und hält, und deswegen diese Situation, müssen das jetzt nicht komplett aufmachen, das Fass um Manuel Neuer möglicher WM-Teilnahme. Ich glaube, dass es jetzt erstmal die nächsten Wochen und Monate ein bisschen bedeckt sein wird, das Thema, aber dass es uns nächstes Jahr im Sommer oder im Frühjahr definitiv nochmal beschäftigen wird. Wenn Manu fit bleibt, wenn er gesund bleibt, wenn er diese Form, diese unfassbare Form weiter konserviert, dann und Marc André Ter Stegen nicht zurückkommen sollte, was ich hoffe für ihn, ich wünsche ihm das sehr, dass dann aber die Personalie Manuel Neuer definitiv nochmal auf uns zukommen wird.
Ich bin gespannt. Ich glaube, man täte gut daran, jetzt dieses Thema ruhen zu lassen. Du hast es angesprochen, ich glaube, es nervt und alle äußern sich dazu, nur Manuel Neuer gar nicht so richtig. Ich glaube, das Thema wird nicht aufkommen, wenn Baumann fit bleiben wird, wenn Baumann wackelt, aufgrund von was auch immer Ter Stegen ausfallen sollte. Ich glaube, dann wird ein Rücktritt vom Rücktritt bei Manuel Neuer diskutiert werden müssen. Wenn Oliver Baumann fit bleibt, dann bin ich davon überzeugt, wird Nagelsmann mit Oliver Baumann als Nummer 1 in die WM gehen, weil Oliver Baumann, das ist ja überhaupt gar nichts gegen Manuel Neuer, der ist einfach zurückgetreten. Oliver Baumann ist für mich einer der konstantesten Nationalspieler gewesen der letzten Wochen und Monate, aber hat natürlich nicht das internationale Renommee, nicht die internationale Erfahrung wie Manuel Neuer. Trotzdem ist er ein bockstarker Torhüter, den ich fast noch besser finde im Dress der deutschen Nationalmannschaft als bei der TSG Hoffenheim. Aber du hast es völlig richtig gesagt, das Thema Neuer sollte man ruhen lassen. Wie siehst du es, Kerry?
Ja, genauso. Ich verstehe halt auch nicht, warum dann der Berater von Manuel Neuer sich irgendwie dazu geäußert hat und das Thema wieder aufgemacht hat und Manuel Neuer dann dazu befragt wurde und am Ende dann aber auch nichts gesagt hat, beziehungsweise gesagt hat, er hat sich ja dafür entschieden, zurückzutreten. Und da sollte man die Entscheidung vielleicht auch erstmal respektieren. Aber klar ist, das hat Torben auch gesagt, wenn gewisse Parameter eintreten in den nächsten 6-7 Monaten, dann wird das nochmal ein Thema werden. Ich persönlich kann es mir aktuell nicht vorstellen. Und Olli Baumann ist brutal geschätzt in der Kabine. Joshua Kimmich hat ja auch nochmal seinen Instagram-Post mit dem Hashtag versehen, zu null Oliver. Hat jetzt ja beide Spiele gegen Luxemburg, gut, hat er nicht so viel zu tun gehabt, aber gegen Nordirland zu null beendet und gerade in Belfast hinten raus, nochmal mit ein, zwei richtig guten Paraden auch sehr wichtig gewesen. Genau. Ja, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Wenn ihr noch was habt, dann hebt die Hand. Ich hätte noch eine Frage an den Ex, weil wir jetzt ja auch viel über Nationalmannschaft gesprochen haben. Torben, wie nah warst du eigentlich an der A-Nationalmannschaft dran?
Ich habe 3 Einsätze für die A2-Nationalmannschaft damals gehabt. Das war zu meiner Zeit, als ich in Leverkusen gespielt habe, mit Bernd Schneider, mit, wer war da noch da? Bernd Schneider hat
Frank
den Weg ja damals.
Fahrenhorst.
Auch Frank war, glaube ich, auch sogar mal mit dabei. Das kann sogar auch gut sein. Nee, das war schon schön. Also es war, ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, Bosnien-Herzegowina in Sarajevo. Das war auf der einen Seite sehr, ja, hat einen sehr mitgenommen, weil das natürlich auch kurz nach dem Krieg dort war. Viele Friedhof direkt neben dem Stadion, viele Häuser entsprechend beschossen, kaputt. Also ganz, ganz schwere Umstände für uns auch tatsächlich vor Ort. Gegen Brazzo gespielt, 0-0. Die Nationalhymne zu hören, das ist schon alles schön gewesen. In der Slowakei haben wir mal eine Rutsche bekommen. Haben wir, glaube ich, 2-0 verloren. Horst Rubertsch war mein Trainer damals der A2-Nationalmannschaft. Und ja, dann gab es, wie gesagt, die ein oder andere Situation auch in Leverkusen, die mich dann auch meinen Platz gekostet haben, wo ich dann auch mal auf der Bank gelandet bin, ihr wisst, um das Eigentor damals. Und ja, ich war dran. Also ich sag mal so, ich habe geschnuppert, aber habe es dann am Ende dann auch nicht geschafft. Und deswegen, wenn wir jetzt immer über die jungen Spieler sprechen, wie schnell die dann auch die Möglichkeit haben und auch immer irgendwo reingesungen werden, da, wie gesagt, bin ich eine andere Generation und der Weg war da ein bisschen länger, ein bisschen steiniger. Aber ich bin stolz auf die 2-3 Spiele der A2-Nationalmannschaft, Nationalhymne gehört und ja, war ein schönes Ereignis und ja, hat es nicht ganz geschafft.
Kannst du mal kurz erklären, weil ich versuche jetzt die ganze Zeit während deiner Antwort mich noch zu erinnern, wie war das damals nochmal mit dieser A2-Nationalmannschaft? Weil war das war doch irgendwie so eine ganz neu geschaffene Idee, weil du so viele hattest, die an der ersten geschnuppert hatten und du hattest keine U23 oder wie war das nochmal?
Schattenthema.
Da waren noch, ja, ich kannst
ja,
du dich noch daran erinnern?
Ja. Und danach, nach dieser A2-Nationalmannschaft, wurde ja dieses Perspektivteam 2006 gegründet, ne? Also dann mit Blick auf die Weltmeisterschaft, weil da ging es um den Nachwuchs, dass da eben nicht genügend Spieler dann auch gefordert oder gefördert waren. Deswegen diesen Unterbau A2, dann Perspektivteam es so zu benennen, eben auch Länderspiele zu bestreiten und da diesen Unterbau zu schaffen. Und genau, war der Weg, den man damals so eingeschlagen hat.
Horst Rubertsch war übrigens damals schon 50. Oder 60.
Ja, und wirklich hochgradig interessant. Das war auch noch eine kleine Anekdote. Horst hat dann nach dem offiziellen Training hat er noch immer so ein paar Flanken schlagen lassen natürlich. Und Horst in der Mitte, Thomas Brodaric war damals auch mit dabei. Das war schon wirklich beeindruckend, mit welcher Wucht, mit welcher Präzision Horst Rubertsch mit seiner Riesenstirn, groß wie die A7, die Dinger da in die Giebel reingeköpft hat und da auch wirklich mit Timing, mit Absprung, mit Anlaufverhalten. Also da war Horst Rubertsch tatsächlich ein Phänomen und menschlich sowieso und als Trainer absolut astrein.
Müssen wir mal einladen.
Sehr geil.
Ja, übrigens dazu mal ein neuer, wir müssen ja, ist mir eben noch eingefallen, wir wissen ja noch gar nicht, ob er überhaupt weitermacht. Ne? Vielleicht beendet er ja auch die Karriere nach dieser Saison, das entscheidet sich jetzt oder es gibt dann erste Tendenzen im Dezember, da wollen sie ja mit ihm sprechen. Also gibt noch viel zu klären bei Manuel Neuer. Kerry, wollen wir mit einer Tipprunde raus aus diesem Podcast? 46. Minute läuft.
Hätte ich auch gesagt. Ich sag 3-1 für die Bayern, habe ich ja vorhin schon eingangs erwähnt gehabt. Was meint ihr?
Ich sage 5-2 für die Bayern. Vierer Pack Harry Kane. Und einen macht der Guerrero.
Ich hoffe, dass es einen Unentschieden wird. Wenn die Bayern jetzt über Dortmund hinwegfegen und dann schon 7 Punkte vor dem BVB sind, dann könnte uns so ein bisschen die Langeweile drohen. Deswegen hoffe ich da auf ein 2:2. Und das hoffe ich, aber mein Tipp ist bei Kerry 3:1.
Und dann im März deutscher Meister. Wir können es nicht komplett ausschließen. Torben, Pletti, vielen Dank. Wir freuen uns auf ein geiles Topspiel. Samstag, 18:30, ja, live auf Sky. Und nächste Woche werden wir das Ganze dann nochmal besprechen und analysieren. Danke euch fürs Zuhören. Macht's es gut.
Bye, bye.